In einer Prüfung fragt der Professor den Jurastudenten, was ist Betrug? Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen lassen. Wieso denn das? Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges schuldig macht, der die Unwissenheit des anderen ausnützt, um ihm zu schaden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, um Betrug, um Schädigen, aber auch um Klugheit geht es in der Geschichte vom durchtriebenen Verwalter. Jesus hat diese Geschichte erzählt. Im Mittelpunkt steht ein Verwalter. Er muss Rechenschaft ablegen und im Griechischen findet sich dort das Wort Ökonom. Von einem Ökonomen erwartet man, dass er gewissenhaft arbeitet, dass er wirtschaftlich handelt, vor allem immer im Sinne seines Auftraggebers, seines Chefs. Aber dieser Manager hier verschwendet Unsummen Geld. Heute hieße vielleicht so eine Zeitungsüberschrift, Top-Manager veruntreut Millionen oder Millionenschaden durch Vetternwirtschaft. Dieser Verwalter, er steht mit dem Rücken zur Wand, er soll entlassen werden, fristlos, und er muss vorher noch die Geschäftsbücher abgeben und muss Rechenschaft ablegen. Was würden Sie diesem Verwalter raten? Soll er sich verteidigen? Soll er schon mal nach einem anderen Job sich umsehen? Aber das wird schwierig nach diesem Vorfall. Oder muss er sich darauf einstellen, dass er eben jetzt Arbeitslosengeld bekommt? Dieser Verwalter, er wägt die verschiedenen Optionen, die ihm damals zur Verfügung standen, ab und er verwirft diese Optionen. Und dann tritt er die Flucht nach vorn an, er nutzt die knappe Zeit und dann macht er Termine mit Geschäftspartnern, und zwar mit denen, die bei seinem Chef in der Kreide standen. Und zu deren Überraschung reduziert er jetzt ihre Schulden, und das nicht zimperlich, sondern es sind massive Schuldenschnitte. Einem, der große Mengen Olivenöl geschuldet hat, dem werden 50% erlassen, und das war so viel, wie damals ungefähr ein Arbeiter in 1,5 Jahren verdient hat. Dem anderen, dem der Weizen schuldete, erlässt er 20%, aber das war immer noch der Ertrag eines Bauern in 2 Jahren. Und so geht das weiter, so macht er eine Urkundenfälschung nach der anderen. Das Motiv war natürlich nicht, quasi diesen armen Bauern unter die Arme zu greifen, sondern dahinter steckte ein knallhartes Kalkül. Nämlich, diese Menschen, diese Schuldner, die werden mir ewig dankbar sein. Er hätte natürlich auch einfach mit einer Summe Bargeld sich davon machen können, aber er entscheidet sich dafür, etwas zu tun, was quasi seine Existenz in der Zukunft sichert. Er weiß, die Zeit läuft ab und er investiert in die Zukunft. Er baut darauf, dass er nach seiner Entlassung Zuflucht finden wird, unter einem Rettungsschirm. Es ist ihm bewusst, er verschleudert das Vermögen seines alten Chefs, aber das Verhältnis mit dem Chef war ja sowieso so gut wie beendet. Aber diejenigen, die jetzt davon profitieren, bei denen hat er etwas gut. Die werden sich hoffentlich noch lange an ihn erinnern und sie werden sich revanchieren. Im Gleichnis sagt er, wenn ich später nichts mehr bin, dann kann ich auf ihre Hilfe hoffen. Eine Hand wäscht die andere. Moralisch ist das ja sehr zweifelhaft. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und trotzdem können wir uns von diesem Mann etwas abschauen. Zumindest empfiehlt das Jesus. Im Lukas-Evangelium heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Jesus lobt den Verwalter natürlich nicht, weil er Wirtschaftsbetrug als Kavaliersdelikt anschaut. Er nennt ihn ja gleichzeitig ungerecht. Ungerechter Verwalter. Nein, Betrug, Misswirtschaft, das sollen wir nicht nachahmen. Weder in der frisierten Steuererklärung noch in der schwarz bezahlten Handwerkerrechnung. Davon will uns ja Jesus gerade frei machen, dass wir nur fixiert sind auf den eigenen, den monetären, den finanziellen, wirtschaftlichen Vorteil. Aber warum lobt Jesus dann diesen Ökonomen? Was ist klug? Es sind mehrere Dinge, die diesen Mann als klug auszeichnen. Das erste, als der Chef ihn mit den Vorwürfen konfrontiert, schweigt er. Er verteidigt sich nicht. Er versucht nicht irgendwie, das alles schön zu reden und sich herauszureden. Und das ist etwas, was im Orient völlig unüblich ist. Denn Schweigen ist immer gleichzeitig ein Schuldeingeständnis. Und nach jüdischem Recht hätte er sofort vor Gericht gestellt werden können und auch sofort ins Gefängnis geworfen werden können. Aber das war klug von ihm. Er hat sich gar nicht erst verteidigt. Er hat sich nicht versucht rauszureden. Er hat einfach still geschwiegen. Er hat dann zwar seinen Job verloren, aber ansonsten lässt der Chef ihn ziehen. Das Zweite, er wägt die ganzen verschiedenen Möglichkeiten ab. Er spielt verschiedene Szenarien durch. Das Dritte, er sorgt vor für die Zukunft. Er rechnet damit, dass die Schuldner ihm dann später einmal ein Dach über dem Kopf bieten werden, wenn er auf der Straße steht. Und das Vierte, wo die Klugheit deutlich wird, ist, dass dieser Mann auf Details achtet. Denn er ruft die Schuldner einzeln zu sich. Sicherlich, damit die sich nicht untereinander absprechen und unterhalten können. Und dann sagt er zu jedem, wir müssen das schnell machen, schreibe schnell. Der Fünfte, er setzt auf das gesellschaftliche Ansehen seines Chefs. Bis dieser Chef erfährt von diesem Schuldenschnitt, wird im Dorf wohl schon ein großes Dankesfest gefeiert. Und zwar zu Ehren dieses wohltätigen Chefs. Denn die Leute denken natürlich, dass diese Charity-Aktion, dass die mit dem Chef abgesprochen ist. Und dann hat der Chef ja zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt es zu den Leuten, Leute, stopp, das ist alles ein Missverständnis, das stimmt alles gar nicht, eure Schulden bleiben in aller Höhe. Aber damit würde er selber auch in ein schiefes Licht geraten. Oder aber, zweite Möglichkeit, er schweigt. Und er genießt dieses Dankesfest zu seinen Ehren und er lässt sich feiern als einen großzügigen Mann. Und genau das passiert. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, die Klugheit des Verwalters, sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er den Ernst der Lage erkennt, dass er nicht Ausreden findet, dass er sagt, ja, bald stehe ich vor meinem Herrn. Ich muss Rede und Antwort stehen, ich muss Rechenschaft ablegen, er wird ein Urteil sprechen und mein Leben, so wie es bisher war, das wird dann zu Ende sein. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Zuhörern damals, aber auch uns heute, etwas deutlich zu machen. Nämlich, Leute, das ist eure Lage. Das ist eure Situation. Die Zeit, in der ihr noch Entscheidungsspielraum habt, die Zeit ist begrenzt. Und dann werdet ihr eines Tages vor dem Herrn stehen und dann werdet ihr Rechenschaft ablegen. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, hat das auch etwas Tröstliches. Denn es bedeutet ja, dass das Unrecht, das Menschen erfahren, sei es im familiären oder beruflichen Umfeld, sei es durch Verbrechen, Krieg, Terror, dass das nicht vergessen wird. Sondern dass es da einen gibt, der die Dinge sieht und der die Dinge wahrnimmt und ernst nimmt und dem es zu Herzen geht und der für Gerechtigkeit sorgt. Es kommt der Tag, an dem die Unschuldigen ins Recht gesetzt werden. Und alle, die Unrecht getan haben, müssen Rede und Antwort stehen. Manchen macht dieser Gedanke vor diesem Tag der Abrechnung Angst. Und deswegen wird es verdrängt. Aber Verdrängen löst ja nichts. Deswegen ist das Ding ja nicht vom Tisch. Viel klüger ist es, dass wir uns darauf einstellen, dass wir nachdenken, dass wir entsprechend handeln. Das heißt, dass wir unser Leben auf das ausrichten, was kommt. Auf Gottes Ewigkeit, auf den Himmel, die neue Heimat, die ewige Wohnung bei Gott. Das Leben von der Wiege bis zur Bahre, das ist nur das Vorletzte. Es ist nicht das Letzte. Das Letzte ist etwas anderes. Es gibt ein Leben danach. Und Gott sei Dank werden wir Gerechtigkeit erfahren. Eine Gerechtigkeit, die all das Bedrückende, Erlittene gerade rückt. Es erwartet uns Schönheit, die alles Hässliche verwandelt und Verwundete heilt. Die alles Schreckliche eines Tages auslöscht. Gott sei Dank erwartet uns ein Vater im Himmel, der uns erwartet mit offenen Armen. Wenn wir diese Beispielgeschichte von Jesus ernst nehmen, dann können wir uns nicht länger einreden, dass wir genug Zeit haben für alle wichtigen Entscheidungen im Leben. Die Aussage, du kannst alles in jeder Phase deines Lebens entscheiden, bestimmen, das stimmt nicht. Diesem Verwalter wird schlagartig bewusst, der Spielraum wird ganz, ganz eng. Der Druck, die Zeit zu gestalten, wird ganz groß. Der Druck, für die Zukunft zu sorgen. Und das hat mal jemand so erklärt, er hat gesagt, es gibt verschiedene Lebensphasen. Es gibt die Lebensphase der Firsts, der Seconds und der Lasts. Also, die Firsts, das sind die ersten Dinge, die wir als ältere Jugendliche oder junge Erwachsene machen. Der erste eigene Urlaub, die erste eigene Wohnung, die erste berufliche Erfahrung und manches mehr. Die zweite Phase im Leben, das sind die Seconds, das sind die dann die zweiten Dinge, die Wiederholungen. Beim zweiten, dritten, vierten Auto, da weiß man, auf was man zu achten hat. Beim dritten oder vierten Umzug überlegt man sich, was möchte ich eigentlich? Man hat bis dahin auch sicher schon mit Versicherungen zu tun gehabt. Man hat schon einige größere Konflikte im Leben gelöst. Man hat sie überlebt. Das sind die Dinge der Wiederholung. Und dann, da kann man jetzt darüber streiten, ab welchem Alter das ist. Manche sagen ab Ende 60, Anfang, Mitte 70, je nachdem, aber so in diesem Dreh rum, ab Ende 60, ab 70 rum, da beginnen dann die Lasts, die Letzten. Das heißt, das sind dann die letzten großen Umbauarbeiten am Haus, bevor es dann vielleicht die Kinder übernehmen. Die letzten ganz großen Reisen. Das letzte Auto, so wie man es immer haben wollte, wird gekauft. Und in jeder Phase des Lebens hat man gewisse Mittel, hat man gewisse Möglichkeiten, die einem zu anderen Phasen des Lebens nicht zur Verfügung stehen. Wir haben nicht immer im Leben die gleiche Kraft, wir haben nicht immer die gleichen geistigen Fähigkeiten, wir haben nicht immer die gleichen Mittel und Möglichkeiten. Und vor allem weiß niemand weiß, wann für ihn persönlich die Stunde der Wahrheit kommt, wenn wir quasi unser Lebenstagebuch zur Prüfung vorlegen müssen. Niemand kann sicher sein, dass er in den letzten Stunden des Lebens dann noch die Kraft hat und auch die geistige Frische und Fähigkeit hat, dass er dann noch die Möglichkeit hat, die wichtigsten Entscheidungen im Leben zu treffen. Und deswegen gilt es rechtzeitig, Vorsorge zu treffen, unser Leben zu sortieren und für das Leben nach dem Tod zu sorgen. Die Bibel sagt es an vielen Stellen, dass alle Menschen einmal Rechenschaft ablegen werden. Völlig egal, ob sie damit gerechnet haben oder nicht. Der Aufruf zur Rechenschaft, der wird ähnlich plötzlich geschehen wie in dieser Geschichte vom durchtriebenen Verwalter. Aber für alle, die an Jesus Christus glauben, für alle, die Jesus vertrauen, die ihm nachfolgen, für die wird dieser Aufruf nicht zu einer bedrohlichen Kulisse werden wie in dieser Geschichte. Sondern wie tröstlich ist es dann, zu wissen, Jesus steht an unserer Seite. Und was wir versäumt, was wir verbockt haben, das hat Jesus ausgebügelt. Jesus, unser Retter, unser Anwalt, unser Erlöser, wird dafür sorgen, dass wir am Ende von allen Anklagepunkten freigesprochen werden, weil er nämlich für alle unsere Schulden im Leben bereits aufgekommen ist, als er am Kreuz gestorben ist. Die Last unseres Lebens, all das, was wir verschuldet haben, wissentlich oder auch unwissentlich, das, was wir erreicht haben oder wo wir versagt haben, wo wir mit Menschen, mit Worten verwundet haben, all diese Lasten zu tragen, zu ertragen, zu verantworten, die wird uns von den Schultern genommen. Rechenschaft geben heißt zwar, dass alles aufgedeckt wird, ja, aber gerade nicht zu unserem Nachteil, sondern zu unserer Entlastung. Dann wird Jesus sagen, gib mir deinen Rechenschaftsbericht. Ich habe dein Konto ausgeglichen, als ich für deine Schuld gestorben bin. Und wir schreiben jetzt meinen Namen unter die ausgeglichene Lebensbilanz. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann will er damit oder wollte er damit die Geheimnisse des Himmelreiches erklären. Er wollte uns zeigen, wer ist Gott und wie ist Gott. Und welcher Aspekt von Gott kommt nun in dieser Geschichte zum Tragen? Was will er uns lehren? Ich glaube, zum einen will er uns deutlich machen, wir haben einen unglaublich verschwenderischen Gott, einen Gott, der vergibt, einen Gott, der barmherzig ist und gnädig ist. Aber wir haben auch einen Gott, der uns ernst nimmt und der deswegen auch Einsicht haben möchte in unsere Lebensbuchhaltung. Denn es interessiert ihn, was wir mit dem machen, was er uns anvertraut hat, wie wir das verwalten. Gott ist es, der uns ermutigt, der sagt, ja, ich gebe dir bestimmte Dinge in deinem Leben und damit handle jetzt. Es ist ein Gott, der ermutigt uns, dass wir selber denken, kreativ sind, dass wir manchmal vielleicht noch ein bisschen kreativer sind. Gott will keine passiven Marionetten haben, die darauf warten, dass Gott alles regelt, sondern wir sind handlungsfähige Verwalterinnen und Verwalter. Die Prokura haben über unser Leben, unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben. Und das gehört auch zur Menschenwürde, dass Gott uns achtet. Das ist der göttliche Adel von uns Menschen, dass er uns Dinge anvertraut und dann aber auch sagt, jetzt geh aber auch verantwortlich damit um. Aber selbst wenn wir es dann am Ende vielleicht vergeigt haben, wenn die Lebensbilanz nicht aufgeht, und übrigens, die Lebensbilanz wird bei niemandem aufgehen. Dann ist einer da, der sagt, hier nimm den Schuldschein, setz dich hin und schreib stattdessen null. Das wird unser Chefverwalter Jesus sein. Der hat nämlich diese himmlische Buchführung auf den Kopf gestellt. Und darum, die Klugheit des Verwalters besteht darin, dass er die Lage richtig einschätzt. Und unsere Klugheit sollte darin bestehen, dass wir uns Jesus Christus in die Arme werfen, dass wir uns von Jesus vertreten, entlasten lassen. Aber die Klugheit kann auch darin bestehen, dass wir nicht verzweifeln. Dass wir nicht verzweifeln über Schwierigkeiten, Widerstände im Leben, über familiäre Konflikte, Beziehungsschwierigkeiten, Ungerechtigkeiten, unsichere Zukunft, Sorgen, all das, was uns auffressen will. Denn all das ist nur das Vorletzte. Mit trotziger Hoffnung klammern wir uns an das Letzte, an das, was Kinder Gottes in der Zukunft erwartet. Und so, liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so hoffe ich nun, dass Sie jetzt nicht nach diesem Gottesdienst anfangen, Dokumente zu fälschen oder entfernten Bekannten Bestechungsgeschenke machen, damit Sie Freunde werden. Sondern ich hoffe, dass Sie etwas begriffen haben oder vielleicht ganz neu sich darüber freuen, über die unbegreifliche Gnade Gottes, über seine Güte und Liebe. Und denken Sie daran, klug ist, wer an später denkt. Und alle klugen Männer und Frauen sagen Amen.